Guten Morgen zusammen. Werde zu dem, der du sein sollst. Oder wie Gott dein Leben verändert. Letzte Woche hat Debbie hier im 12 Uhr Gottesdienst zu dem Thema gesprochen, lebe so, wie du sein sollst. Ich habe mir die Predigt Sonntagabend angehört und dachte, wow, cool, meine Predigt war schon fertig. Ich dachte, das war eine gute Steilvorlage. Werde zu dem, der du sein sollst. Ich mag gerne Quiz und Rätsel und ich beginne mit einer Frage, kein Bibelquiz. Was ist der Unterschied zwischen einem Diätjoghurt, nein, einer Frau, die Diätjoghurt isst, und Herrn K.? Herrn K. Okay, Deutschunterricht ist schon lange her. Ich habe mir gedacht, ich blicke jetzt hier in ganz viele erstaunte und überraschte Gesichter. Ich sag's euch. Die Frau kenne ich aus der Werbung, eine große, schlanke, hübsche, junge Frau, geht vor einem Schaufenster und guckt sich so an und singt dabei, ich will so bleiben, wie ich bin, und fünf andere singen, du darfst. Und bei Herrn K. war es anders, ein Mann, der Herr K. lange nicht gesehen hatte, begrüßte ihn mit den Worten, sie haben sich aber gar nicht verändert. Oh, sagte Herr K. und erbleichte. Die Frage ist also, will ich so bleiben, wie ich bin? Oder möchte ich mich verändern? Will ich so werden, wie Gott mich haben will? Meine Schwester, eine meiner Schwestern, hat mal zum Muttertag ein Gedicht aufgesagt. Das hatte mein Opa extra für sie rausgesucht. Ich bin, wie ich bin und so will ich auch bleiben. Hab Späße im Sinn, will Unfug treiben. Ich tu, was ich tu, lasst mich alle in Ruhe. Von dem, was ich soll, hab ich lange die Nase voll. Ist auch eine Einstellung. Das wurde dann noch ganz nett und in der letzten Strophe ging es dann noch um die liebe Mama und so weiter. Leben heißt sich verändern. Vollkommen sein heißt sich oft verändert haben. Wo muss ich draufdrücken? Danke. Frauen und Technik. Das bedeutet, Veränderung ist ein Prozess, der nicht nach 3 oder 5 oder 50 Predigten abgeschlossen ist, sondern immer weitergeht. Die Bibel sagt uns, dass wir Veränderung anstreben sollen. Ich zitiere ein paar Verse. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie auch der Vater im Himmel vollkommen ist. Und schon im Alten Testament, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und zerstören. Gottes Geist will euch durch und durch erneuern. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid neue Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Ihr gehört zu Gott. Lebt so, wie es ihm gefällt. Und aus Römer 12, Vers 2, ein viel zitierter Vers, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, eures Denkens, auf dass ihr prüfen möget, was Gottes Wille sei, das Gute und Wohlgefällige und das Vollkommene. Ich habe vor 8 Jahren ein Buch gelesen, was jetzt immer noch mich beschäftigt, von Max Lucado. Das heißt, wenn Gott dein Leben verändert, und da schreibt er, Gott liebt sie so, wie sie sind, aber er will sie auf keinen Fall so lassen, wie sie sind. Er möchte, dass sie so werden wie Jesus. Und das ist ja irgendwie ein bisschen schwierig zu verstehen. Warum? Wenn Gott mich doch so liebt, wie ich bin, dann kann ich doch sagen, ich bin, wie ich bin und so will ich auch bleiben. Warum will er mich dann doch verändern? Und ich zitiere nochmal Bertolt Brecht. Was tun Sie, wurde Herr K. gefragt, wenn Sie einen Menschen lieben? Ich mache einen Entwurf von ihm, sagte Herr K., und sorge, dass er ihm ähnlich wird. Wer? Der Entwurf? Nein, sagte Herr K., der Mensch. Aus wenn Herr K. einen Menschen liebte. Für die Ehe ist das ja bekanntermaßen kein guter Tipp, sich einen Entwurf zu machen, wie er sein soll, und dann versuchen, den Partner da so reinzupressen. Und ihr wisst ja, dass es bei der Hochzeit meistens so ist, dass die junge Frau inständig hofft, dass sich ihr geliebter Mann doch noch ein bisschen verändert, dass er vielleicht noch ein bisschen mehr auf seine Körperpflege achtet, dass er noch aufmerksamer wird, dass er doch irgendwann lernt, so die Gedanken zu lesen, die Wünsche ihr so von den Lippen abzulesen. Und was passiert? Nichts. Meistens ändert sich der Mann nicht. Umgekehrt, der Mann hofft inständig, dass seine hübsche, liebreizende junge Frau doch immer so bleiben möge, wie sie ist. Und was passiert? Oft verändert sich die Frau dann doch und ist irgendwann nicht mehr ganz so liebreizend, abgesehen von den ganzen Falten und so weiter. Also, das habe ich mal in so einem Witzebuch gelesen. Betrifft ja die wenigsten wirklich. Also Veränderung kann schon geschehen, aber selten durch Nörgeln. Manchmal kann Veränderung durch Angst geschehen. Also ich zum Beispiel habe mal in der 3. Klasse eine schlechte Mathearbeit geschrieben, also für meine Begriffe schlecht, und habe mich nicht getraut, die zu Hause zu zeigen. Und was habe ich gemacht? Einen ganzen Nachmittag habe ich geübt, die Unterschrift meiner Mutter nachzumachen, bis ich der Meinung war, das ist gut gelungen, und habe sie unter meine Mathearbeit gesetzt. Ja, die Geschichte ging nicht gut aus. Ich will sie jetzt nicht in aller Ausführlichkeit erzählen. Jedenfalls, ich kann euch versichern, das habe ich nie mehr gemacht. Ich habe nie wieder die Unterschrift meiner Mutter gefälscht, stand von meinem Vater. Nee, Scherz. Warum? Aus Angst vor Strafe. Es war nicht so toll nachher. Also wie gesagt, ich will es nicht weiter ausfüllen. Aber aus solchen Punkten kann man sich verändern. Wer ständig zu spät kommt und 5-mal den Bus verpasst und kriegt dann irgendwie richtig Ärger von seinem Chef, der kommt dann vielleicht doch mal pünktlich. Aber so möchte Gott uns nicht verändern. Er verändert uns nicht dadurch, dass er an uns rumnörgelt, dass er uns immer wieder vor Augen hält, du bist nicht gut genug, hast du wieder nicht. Ich wollte doch, dass du so wärst. So ist Gott nicht. Und er straft uns auch nicht, wenn wir immer noch so sind, wie wir vor 2 Jahren waren. Gott verändert uns durch seine Güte und Freundlichkeit. Durch seine Liebe können wir verändert werden. Als Kind und Jugendliche war ich in einer anderen Gemeinde und da gab es auch immer so Gastsprecher. Und das ist ja erstaunlich, was man so als Jugendlicher von Gottesdiensten mitnimmt. Meistens nicht viel, muss ich sagen. Aber an den einen kann ich mich erinnern, weil er diesen Vers aus Römer 2, Vers 4 immer wieder zitierte. Und dann wurde der sonst sehr ruhige Prediger auf einmal lebhaft. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Dieser Vers ist mir irgendwie hängen geblieben. Ich habe ihn dann mal nachgeschlagen in verschiedenen Übersetzungen. Da steht dann, weißt du nicht, dass dich Gottes Freundlichkeit zur Umkehr bewegen will? Und in einer Bibel, die ich jetzt neu geschenkt gekriegt habe, steht, kapierst du denn nicht, dass dich Gottes Liebe, nein, einen Moment, einen Moment, kapierst du nicht, dass Gott mit seiner Liebe dich dazu bewegen will, dein Leben zu ändern? Kapierst du nicht, dass Gott dich mit seiner Liebe dazu bewegen will, dein Leben zu ändern? Nicht durch Nörgeln, nicht durch Strafe. Meine Nichte, die jetzt 4 Monate bei uns gewohnt hat, hat mir eine Geschichte erzählt. Die hat sie auch in der Predigt gehört. Die fand ich so gut. Ich dachte, die muss ich gleich mal weitererzählen. Da hat sich eine Familie intensiv um gestrandete junge Leute gekümmert. Und ein junges Mädchen, ich glaube, die war schon drogenabhängig und hatte so alles mitgenommen, was man mit 17 schon so mitnehmen kann oder mit 16, haben sie bei sich aufgenommen. Und dann sagt ihm das junge Mädchen gleich mal direkt, also weißt du was, ich ziehe jetzt bei euch ein, das ist auch irgendwie ganz nett, aber gehorchen tue ich dir nicht. Ich habe in meinem Leben noch keinem gehorcht. Hat er gedacht, 1-0 für ihre Ehrlichkeit, ist ja schön, mir das direkt mal so zu sagen. Und dann hat er gesagt, könntest du dir denn vorstellen, aus Liebe zu mir, dich hier an die Regeln zu halten? In so einem Familienbetrieb ist das schon irgendwie nötig. Und mir ist ja total daran gelegen, an dir und dass du dein Leben in den Griff kriegst. Und dann hat sie kurz überlegt und hat dann gesagt, okay, das hört sich ja anders an. Aus Liebe zu dir, da halte ich mich an die Regeln. Aber weißt du, mich hat in meinem Leben noch keiner geliebt. Und das Mädchen hat dann 7 Jahre bei denen gelebt und ist tatsächlich wieder, hat sich dann für Jesus entschieden und führt jetzt ein gutes Leben. Was das bewirken kann, Gottes Liebe. Trotzdem nochmal die Frage, wenn Gott mich so liebt, wie ich bin, warum will er mich dann überhaupt noch verändern? Gott sieht uns schon so, wie er uns gedacht hat. Ach so, das war jetzt falsch rum. Das ist unsere Tochter im zarten Alter von 12 Wochen oder so. Und als ich dieses Bild gesehen habe, ich weiß, ich war nachmittags irgendwie bei meinen Eltern eingeladen, weil meine Patentante da war, die ich sehr mag, da habe ich das stolz vorgeführt und gleich gesagt, ist es nicht süß? Da wusste man noch nicht, ob es Junge oder Mädchen wird. Ist es nicht süß? Das Stupsnäschen und so. Ach, klein und niedlich. Und eigentlich ist das ja verrückt. Jemand anders sagt, was ist denn das für ein Schwarz-Weiß-Zeichnung? Mehr ist es ja eigentlich noch nicht. Und so ist es mit Gott. Gott sieht in uns schon den fertigen, den vollkommenen Menschen, auch wenn an uns eigentlich noch nichts dran ist. Und ich glaube, jeder kann das verstehen. Jeder lebt doch sein Baby genauso, wie es ist. Keiner findet es schlimm oder würde dem Kind Vorwürfe machen, dass es sich noch nicht alleine anzieht, dass es noch nicht allein zur Toilette geht, dass es noch nicht seine Bedürfnisse vernünftig äußern kann, außer nur zu schreien. Und doch sehen wir vor unserem inneren Auge schon unser Kind, wie es dann mal die ersten Schritte läuft, wie es vielleicht mal zuerst mal Mama und Papa sagt. Wir lieben also unsere Kinder in ihrer Unvollkommenheit, in ihrer totalen Abhängigkeit und Hilflosigkeit und tun doch alles dafür, um ihre Entwicklung zur Selbstständigkeit zu fördern. Und genauso ist es eben mit Gott. Er liebt uns wirklich so, wie wir sind, aber er will uns in sein Bild verändern. Als unser Nils Freddy noch kleiner war, hat er sich öfter auf den Stuhl gestellt und war dann so groß, fast so groß wie ich. Und das fand er dann toll. Und dann habe ich ihm gesagt, weißt du, in ein paar Jahren, wenn du mal 14 bist oder so, dann bist du wahrscheinlich so. Und dann guckst du auf mich runter und sagst, na du kleine Mama, wie ist die Luft da unten? Und kannst mir auf den Kopf spucken. Und dann hat er gelacht. Das haben wir dann öfter so gespielt. Immer wenn ich sowas gesagt habe, du bist dann groß. Und dann sagst du, na du kleine Mama, hat er immer so gelacht. Und ich dachte, ja, seine Vorstellungskraft reicht nicht an mein Wissen. Jetzt ist er 13 und noch so ein Stückchen kleiner als ich, aber ich denke mal, im nächsten Jahr macht er einen Schuss und dann werde ich recht behalten. Und vielleicht ist es mit uns und Gott ähnlich. Ich glaube auch manchmal, wir lachen Gott aus, wenn wir sowas hören, wie ihr sollt vollkommen werden und ihr sollt heilig sein, ich bin heilig, denken wir, das ist einfach doch irgendwie eine Ecke zu schwer, das schaffe ich nie und dann sind wir zu frustriert. Aber Gott will es so. Und wir singen solche Lieder ja auch. Du veränderst mich, haben wir gesungen. Oder durch wunderbares Handeln kann er mich ganz verwandeln. Die Frage ist aber, wie kann das geschehen? Ich möchte jetzt auf 4 Punkte eingehen, wahrscheinlich gäbe es 16, aber ich habe einfach mal jetzt mal 4 rausgesucht. Und die Frage unseres Jahresmottos, ich hatte die Karte eigentlich, glaube ich, dabei. Ich wollte es nochmal zeigen, nein. Unser Bestes, nein. Gottes Kraft und mein Bestes, das Dream Team, genau. Und dann fange ich mal erstmal an mit meinem Besten und was wir dazu tun können. Die 4 Punkte, meine aktive Mitarbeit, Gemeinschaft mit Gott, Aufsehen zu Jesus und die Anbetung. Das ist auch der Grund, warum wir nachher auch nochmal in die Anbetung gehen wollen. Meine aktive Mitarbeit, Veränderung, auch in Beziehungen, fängt immer bei mir an, kann nur bei mir selbst beginnen. Ich bin für mich verantwortlich. Ganz egal, ob das die Beziehung ist zu meinem Chef, zu meinem Ehepartner, zu den Kindern, zu Arbeitskollegen, es fängt immer bei mir an. Auf Veränderung zu hoffen, ohne selbst etwas dafür zu tun, ist wie am Bahnhof zu stehen und auf ein Schiff zu warten. Und Einstein, der kluge Kopf, soll gesagt haben, die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu belassen und zu hoffen, dass sich etwas ändert. Und ich sage jetzt mal, und zu beten, dass sich etwas ändert. Michael Murray schreibt, wer etwas ändern will, braucht ein Problem. Das glaube ich auch. Oft ist der Leidensdruck nicht groß genug. Wir sind oft zu faul. Wir brauchen ein richtig großes Problem. Wenn uns der Arzt sagt, Ihr Blutdruck ist zu hoch, Sie haben Übergewicht, haben wir vielleicht ein Problem, aber wir nehmen es nicht als solches wahr. Und deshalb ändern wir nichts. Kriegen wir dann den Schlaganfall, ändern wir meistens doch etwas. Dann ist das Problem groß genug. Aber so weit muss es nicht kommen. Es ist sinnvoll, sich mal aufzuschreiben, womit man eigentlich ein Problem hat und was man ändern möchte. Vor 2 Wochen habe ich mich mit einem jungen Mann unterhalten, also ein jüngerer Mann, jünger als ich, sagen wir unter 35. Der erzählte mir, dass er sich einen Mentor gesucht hat, einen väterlichen Freund, mit dem er sich einmal im Monat trifft und der ihn beraten darf, der ihn kritisieren darf, der ihn korrigieren darf, mit dem er Entscheidungen zusammen bespricht. Und das hat er einfach nur so gemacht, weil er weiß, dass ihm das gut tut. Dass das toll ist, wenn man einen Menschen hat, der einen begleitet und der auch mal, dem man die Erlaubnis erteilt, in das Leben hineinzusprechen. Und ich glaube, das täte jedem von uns gut. So eine Begleitung kann einfach helfen. Oft nimmt man sich was vor und dann wird daraus nichts. Hat man jemanden, der mal nachfragt, was ist denn daraus geworden? Du hattest dir doch vorgenommen, du wolltest doch. Dann zieht das ein bisschen mehr. Wisst ihr, ich mag das Lied, Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Ich hatte es, glaube ich, auch mit. Zu dir darf ich so kommen, wie ich bin, weil Gott mich so liebt, wie ich bin. Und nachher heißt es dann aber, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Einen Menschen willst du aus mir machen, wie er dir gefällt, der ein Brief von deiner Hand ist, voller Liebe für die Welt. Und da wird klar, Veränderung ist kein Selbstzweck. Es geht nicht darum, Gott oder anderen aus der Gemeinde oder mir selbst was zu beweisen. Es geht darum, ein Brief Gottes zu sein. Daran soll jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, sagt Jesus mal, dass ihr Liebe untereinander habt. Neulich sprach ich mit einer Freundin, die sagte, ach, wenn man so lange in der Gemeinde mitarbeitet, es gibt doch immer überall auch Schwierigkeiten und man eckt an und irgendwie da sind sich die Leute nicht eins und so. Und sie sagte dann, ich finde es ja gar nicht schlimm, keiner ist vollkommen und Probleme gibt es überall, aber wie man dann damit umgeht, da wünschte ich mir einfach so einen liebevollen Umgang miteinander. Einfach, dass man den anderen stehen lässt und dass man bereit ist zur Vergebung und so. Und das ist eine Sache von jedem Einzelnen von uns. Die Gemeinde ist immer nur so gut, kann immer nur so gut sein, wie jeder Einzelne von uns seine Beziehung zu Jesus pflegt und sich verändern zu lassen in das Bild Gottes. Was passiert denn, wenn wir uns zum Positiven verändern? Wir werden stärker in unseren Beziehungen zu anderen Menschen. Unser Herz wird größer, unsere Geduld wächst. Die Liebe zu anderen wächst, ebenso wie die Vergebungsbereitschaft. Abnehmen wird dein Jähzorn und dein Hang zum schnell beleidigt sein. Und wir werden auch gesunde Grenzen ziehen können, weil wir einfach spüren, was uns gut tut und was den anderen gut tut. Und deshalb wünsche ich dir nicht, bleib wie du bist. Letzte Woche hatte ich ja Geburtstag und ich habe mich auch gefreut, dass mir Leute das gesagt haben. Bleib wie du bist, weil es ja auch ein Kompliment ist, ne? Aber ich sage euch jetzt nicht, bleib wie du bist, sondern ich sage, ich wünsche dir Veränderung. Und, jetzt kommen wir nochmal auf unser Jahresmotto, Gott ist es, der uns in uns wirkt. Beides, das Wollen und das Vollbringen. Wir können unser Bestes geben, wir können uns wirklich mal hinsetzen, Bilanz ziehen, mal ehrlich sein, mal unsere Probleme aufschreiben, uns jemanden suchen. Aber letztlich ist es Gottes Kraft, die das bewirkt. Und seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wenn du jetzt denkst, ich habe es doch schon 100-mal versucht, ich schaffe das nicht und ich bin jetzt schon 50 Jahre oder älter. Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Der nächste Punkt, Gemeinschaft. Ähnlich wie beim Chamäleon hat man manchmal den Eindruck, dass gewisse Dinge auch Eigenschaften, Verhaltensweisen abfärben. Ältere Ehepaare werden sich manchmal auch äußerlich immer ähnlicher. Geschwisterähnlichkeiten sind nicht nur genetisch bedingt. Mutter und Tochter, es ist ja wirklich manchmal so, dass man lachen muss. Gute Freundinnen tragen oft nicht nur die gleiche Frisur, sondern lachen auch ähnlich. Und wohin das führen kann, selbst Hunde und ihre Hundebesitzer können sich doch ziemlich angleichen. Menschen, die jahrelang zusammenleben, werden einander ähnlich, sprechen ja, denken allmählich gleich. Und Max Lucado sagt nochmal, wenn wir mit Gott leben, nehmen wir seine Gedanken, seine Grundsätze, seine Haltungen an. Wir nehmen sein Herz an. Nicht umsonst sagt man ja, du brauchst deine Kinder gar nicht zu erziehen, sie machen ja sowieso alles nach. So funktioniert das bekannte Lernen am Modell. Mandy, die freundliche Autofahrerin, hat mich jahrelang von Solingen, als wir noch da wohnten, nach Langenfeld mit zum Training genommen. Und sie hatte einen viel defensiveren Fahrstil als ich bis dato. Und am Anfang hat es mich genervt, dass sie ständig auch Leute wieder reingelassen hat und immer eher abbremste, wenn es schon orange wurde und so, während ich dann doch normalerweise eher Gas gebe. Und so, aber ohne dass sie mit mir jemals über den Fahrstil sprach, mehrere Jahre sind wir jeden Freitag zusammengefahren, bemerkte ich, dass sich mein Fahrstil auch änderte. Ich habe mich so ein bisschen da angepasst, weil ich doch gemerkt habe, wir kommen auch pünktlich, es ist irgendwie viel stressfreier, ich muss nicht riskieren, irgendwie Punkte in Flensburg zu kriegen. Und inzwischen lasse ich also auch mal Autos vor. Es sei denn, ich habe Ralf im Auto, dann kann ich mich auch durchaus wieder einer forscheren Fahrweise anpassen. Ist auch mal schön, ne Ralf? Also, und so wie das mit den Menschen ist, so ist es auch für uns von ganz großer Bedeutung, dass wir uns die Nähe Gottes suchen und uns in seiner Gegenwart aufhalten. Du hast es eben zitiert, Rainer, Jesus sagt, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, kommt zu mir und ich gebe euch Ruhe. Jesus will uns einfach mal so um sich scharen. Nicht nur Stippvisite bei Gott, sondern Leben in der Gegenwart Gottes. Als unser Nils Freddy noch kleiner war, hat er einmal Abendgebet beendet mit den Worten, und tschüss, kein Amen. Und ich dachte, ja, geht's uns nicht auch manchmal so? Wir werfen Gott mal schnell so alles hin, unsere Sorgen und Nöte, Probleme, vielleicht noch ein bisschen Lob und Dank und sagen dann, und tschüss, und weg sind wir. Aber in der Bibel werden wir doch dazu aufgefordert, beständig im Gebet zu bleiben. Anders als bei den Muslimen, da ruft, glaube ich, 5-mal der Muezzin, heißt es in der Bibel, haltet an am Gebet. Hört niemals auf zu beten. Hört nie auf zu bitten und zu beten. Gottes Geist wird euch dabei leiten. Bleibt wach und bereit. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen und vergesst dabei nicht, Gott zu danken. Don Rater fragte Mutter Teresa einmal, was sagen Sie denn zu Gott, wenn Sie beten? Mutter Teresa antwortete leise, ich höre. Verblüfft, versuchte Rater es noch einmal. Nun, was sagt denn dann Gott? Mutter Teresa lächelte, er hört. Vielleicht kennt ihr das ja auch mit einer guten Freundin oder mit einem Ehepartner, dass man einfach so die Gegenwart des anderen genießt. Dass man einfach mal so Rücken an Rücken sitzt, jeder liest sein Buch und man denkt, ach, ist das schön. Mehr braucht es eigentlich gar nicht. Wir verstehen uns ohne Worte. Wäre das nicht schön, wenn es uns das mit Gott ähnlich geht, dass wir nicht immer denken, wir müssten was tun für ihn oder was Besonderes erfüllen, einen Gebetsplan abarbeiten oder so, sondern einfach Gottes Gegenwart genießen, sich seiner Anwesenheit bewusst werden und in seiner Liebe zu baden. Ulrich hat es letzte Woche in seiner Predigt gesagt, bei der Berufung der Jünger, Markus 3, da heißt es erstmal, er rief sie, dass sie bei ihm bleiben sollen. Da geht es in erster Linie ums Tun, nicht ums Sein. Erst Sammlung, dann Sendung. Das war das, was wir in der SMD gelernt haben, in der christlichen Studentenmission. Erst Sammlung, dann Sendung. Beides gehört unweigerlich zusammen. Wenn wir es genießen, jeden Lobpreisgottesdienst dieser Gemeinde besuchen und von allen umliegenden anderen Gemeinden und da aufblühen und dann nicht bereit sind, mal beim Stadtfest irgendwie eine Stunde Luftballons zu verteilen oder einen Kuchen zu backen, dann stimmt auch was nicht. Das gehört unweigerlich zusammen. Aber erstmal das Sammeln, bei Jesus bleiben, die Gemeinschaft mit Gott genießen und dann geht's raus. Aufsehen zu Jesus ist der nächste Punkt. Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das ist ein Prozess. Er stößt den Glauben an und führt ihn zu Ende. Ich habe ein paar Leute aus der Bibel rausgesucht, bei denen wirklich das Sehen, das Ansehen Jesus Veränderung bewirkt hat. Das ist einmal der Hiob. Er spürte den entscheidenden Unterschied. Der Mann, der alles verloren hat, der wirklich ein Unglücksrabe war, jetzt mal auf Deutsch gesprochen, Nach der ganzen Zeit, nachdem er ganz viele Gespräche geführt hat mit seinen Freunden und Gott auch angeklagt hat und so weiter, irgendwann sagt er: Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Und dieses Sehen Gottes, das hat alles verändert. Die Hirten, nachdem die Engel ihnen von Jesu Geburt berichtet haben, sagen: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die der Herr uns kundgetan hat. Und das Sehen, das hat letztlich ihr Leben verändert. Wären sie auf dem Feld geblieben, hätten gesagt: Ist ja schön, dass der Heiland geboren ist, nett, dass die Engel uns Bescheid gesagt haben. Es hätte nichts verändert. Sie mussten da hingehen, sie mussten Jesus ansehen. Und dann 8 Tage später trifft Simeon, der alte, alte Mann, Maria und Josef mit dem kleinen Baby auf dem Arm. Und er sagt: Meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Und dann kann er in Ruhe sterben. Irgendwie ist sein Leben dann, darauf hat er gewartet. Jetzt hat er ihn gesehen und dann war es für ihn gut. Und Philippus, auch einer der Jünger, die Ulrich letzte Woche erwähnt hat, das war der von dem 2. Viererpack, von dem man eine kleine Geschichte kennt, der kommt zu Nathanael und sagt: Wir haben Jesus gefunden, komm und sieh. Und nimmt den Nathanael mit zu Jesus. Und das ändert ihr Leben. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich glaube, wir haben gesungen. Ich war oben beim Kinderlobpreis, ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber es war so abgesprochen. Wir wollen dich erkennen, wie du wirklich bist. Die breite, tiefe Höhe deiner selbst, o Herr, unser Gott. Deine unfassbare Liebe, die mein Denken übersteigt, will ich immer mehr erfassen und in ihr verwurzelt sein. All mein Denken, all mein Wollen soll auf dich gerichtet sein. Deine Fülle will ich haben, dich erkennen, wie du bist. Und im Aufsehen auf Jesus, da geschieht Heilung und Veränderung. In meiner Kindheit, da wo wir immer Urlaub gemacht haben, wurde ein altes Lied gesungen, noch mit so einer Orgel, wo man so treten muss, ich weiß nicht, wie sich das Teil nennt, Harmonium oder so, cool. Und dieses Lied hieß: Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stund. Deshalb dieses schöne Foto. Im Volk Israel gab es auch so eine Geschichte. Die Israeliten hatten mal wieder gemurrt. Als Strafe schickte Gott giftige Schlangen und wer gebissen wurde, fiel ja, innerhalb wahrscheinlich von einigen Minuten tot um. Und dann schickte Gott Rettung, indem er Mose bat, eine eherne Schlange aufzurichten, wie an einem Kreuz. Und wer diese Schlange angeguckt hat, der wurde gerettet. Das Gift war nicht mehr wirksam. Und es reichte allein das Aufblicken zu der Schlange. Es musste kein Gebet gesprochen werden, es musste die Wunden nicht gesäubert werden, es musste nichts gemacht werden, außer aufzublicken auf diese Schlange. Und genauso ist es mit uns. Wir müssen aufblicken auf Jesus. Es ist einfach ganz wichtig, dass wir unseren Blick nicht auf unsere Umstände richten, auf unsere Probleme und Sorgen, die uns mutlos machen, sondern allein auf Jesus. Wie der Petrus, der zu Jesus gesagt hat: Hey, cool, ich will auch auf dem Wasser gehen können, sag mir, ich soll kommen. Und Jesus sagte: Komm zu mir. Und er stieg aus dem Boot mit dem Blick auf Jesus und dachte wahrscheinlich: Wow, ich kann auf dem Wasser laufen, das ist ja wirklich mega. Und aus dem Augenwinkel sah er eine Welle und guckt sie an und was passiert? Er versinkt und schreit: Hilfe, ich ertrinke. Und Jesus kommt zu ihm und rettet ihn hoch. Und ja, das Aufblicken auf Jesus, das ist das, was die Veränderung bringt. Und das Ansehen Jesu führt, meine ich, eigentlich automatisch zur Anbetung. In 2. Korinther 3 heißt es: Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Gott fordert uns auf, sein Gesicht zu betrachten, damit er unseres verändern kann. Warum strahlen mich auf einmal so viele Leute an? Ihr spiegelt dieses Smiley wieder. Wie muss es erst gehen, wenn wir Gottes Gesicht betrachten? In der Bibel wird uns von 3 Menschen berichtet, bei denen man eigentlich schon am Gesicht erkennen konnte, dass sie Gemeinschaft mit Gott gesucht haben, dass sie ihn von Angesicht zu Angesicht gesehen haben und dass sie ihn anbeteten. Das ist einmal Mose. Sein Gesicht glänzte so stark, dass die Israeliten schon Angst vor ihm hatten und er musste eine Decke über sich ziehen, weil er einfach so strahlte. Er hat die anderen sozusagen geblendet. Und Stephanus, als er gesteinigt wurde, da heißt es von ihm, er aber voll Heiligen Geistes sah auf gen Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und des Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Er guckt nach oben, während er gesteinigt wird. Unglaublich. Und dann heißt es, und sie sahen auf ihn alle und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Also er muss auch total gestrahlt haben. Er hat es einfach wiedergespiegelt, wie es in 2. Korinther heißt. Und mit Jesus war es ja auch so, am Tag seiner Verklärung, als er Gott besonders anbetete. Jesus nahm sich Zeit dafür. Er hat sich seine besten Freunde ausgesucht, hat vielleicht einen Picknickkorb gepackt, es war ein weiter Weg, es ging bergauf. Und in dieser Zeit bereitete er sich auf die Anbetung vor. Und als er oben ankam, da war sein Herz bereit für die Anbetung. Und das hat dann auch ihn verändert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne, steht in Matthäus 17. Wie ist das bei uns? Sonntags morgens. Wir fallen irgendwie aus dem Bett, haben noch Stress beim Frühstück, sehen zu, dass wir hier einigermaßen pünktlich reingerauscht kommen und zack, müssen wir in der Anbetung stehen. Das ist manchmal schwierig. Das ist nicht einfach. Jesus hat sich vorbereitet auf die Anbetung. Schön wäre es, wenn man es schafft, sich vorher noch auch so darauf einzustellen, auf das, was hier im Gottesdienst geschieht. Aber sonntags ist die Zeit oft knapp, ne? Oft knapper als in der Schulzeit. Max Lucado sagt nochmal, ein lebenssprühendes, leuchtendes Gesicht ist das Kennzeichen eines Menschen, der in der Gegenwart Gottes gestanden hat. Denn ein fröhliches Herz macht ein fröhliches Angesicht. Das ist Freude, die von innen kommt, wie wir singen. Gott fordert uns auf, sein Gesicht zu betrachten, damit er unseres verändern kann. Das ist ja irgendwie eine einfache Sache. Eigentlich denkt man, das müsste doch komplizierter sein. Aber Gottes Plan ist oft einfach. Er verändert uns durch die Anbetung. Und Anbetung bedeutet mehr als nur loben und danken für das, was Gott uns Gutes tut. Da haben wir allen Grund oft zu. Aber in der Anbetung, da sehen wir weg von uns, von dem, was Gott uns geschenkt hat. Da geht es nur um ihn. Da geht es darum, ihm einfach mal zu sagen, wie er ist, ihm Komplimente zu machen. Und dadurch vergrößern wir unser Bild von Gott. Seine Größe ändert sich natürlich nicht, er ist ja unendlich groß. Aber wenn wir uns ihm nähern, da erscheint er uns größer. Größer auch als unsere eigenen Sorgen und Probleme, die ja auch manchmal groß sind, wirklich. Wir brauchen so eine große Vorstellung von Gott. Und das passiert eben in der Anbetung. Und man kann kaum eigentlich Lieder singen wie »Heilig, heilig bist du« oder »Unendlich schön bist du«, ohne dass wir unseren Blick auf Jesus richten und unsere Miene erhellt wird. Allerdings, diese Veränderung ist Gottes Aufgabe. Es ist nicht, unser Ziel ist es nicht, unser Gesicht zum Strahlen zu bringen. Nicht mal Jesus hat das selbst getan. Rein grammatikalisch ist das passiv gewesen, dass mit ihm eine Verwandlung vorging. Nicht er hat sich verändert oder so. Jesus veränderte sein Aussehen. Es ist passiv. Gott bewirkt das. Mose wusste noch nicht mal, dass er so strahlte. Also unser Ziel ist es nicht, einen künstlich gezwungenen Gesichtsausdruck aufzusetzen. Und die Leute spüren das. Ehrlich. Ob die Veränderung von innen nach außen kommt oder ob man denkt, ich muss ja jetzt strahlen, ich bin ja Christ, in Jesus geht es mir immer gut. So, das nimmt einem keiner ab, wenn es nicht wirklich vom Herzen so ist. Unser Ziel besteht einfach darin, mit breiten und willigen Herzen vor Gott zu stehen und dann Gott seine Arbeit verrichten zu lassen. Und wie gesagt, seine Kraft ist groß, darauf können wir vertrauen. In einem Lied heißt es, dich Herr zu kennen, dich nur zu sehen wünsche ich mir. In deiner Herrlichkeit, Herr, schein auf mich. Ich möchte so sein wie du, in dem, was ich denke, rede und tu. Habe ich da falsch? Herr, ich möchte dich allein verherrlichen. Da geht es nochmal um dieses Ziel. Warum will ich so sein? Nicht um besser zu sein und besser dazustehen, um Gott allein zu verherrlichen. Und ich glaube, dass das wirklich ein gutes Gebet ist. Und ich habe mir das eigentlich vorgenommen, das jeden Tag zu beten. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, also wenn du das doch schon jahrelang betest, warum bist du denn dann immer noch so unvollkommen? Dann sage ich euch jetzt, dass es eben sich hier nicht um ein Märchen handelt, wo der Frosch geküsst wird und auf der Stelle zum Prinzen wird, sondern dass es, wie ich am Anfang schon sagte, einfach ein langer Weg ist, ein Prozess ist. Aber auch der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Und auch wenn das Jahresmotto letztes Jahr war, der nächste Schritt, es gilt auch in diesem Jahr. Auch in diesem Jahr müssen wir Schritte tun. Und auch der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Und ich wünsche mir, dass wir jetzt einfach einen Schritt nochmal in die richtige Richtung tun, um die Nähe Gottes zu suchen, ihn anzuschauen und ihn zu anbeten. Lass die Worte, die ich sage, und die Gedanken, die ich habe, dein Herz berühren. Da ist es nochmal, die Veränderung von innen nach außen. Es sind die Gedanken, es sind die Worte. Du bist der Fels und mein Erlöser. Du bist der Grund, warum ich singe. Ich will in deinen Augen, Jesus, ein Segen sein. Lasst uns das wirklich als Gebet jetzt so singen und auch die Lieder, die danach noch kommen. Ihr werdet merken, die Lieder sind bewusst ausgesucht, haben was mit der Predigt zu tun. Und jeder Einzelne kann jetzt in der nächsten Zeit seinen ersten Schritt machen, eine Entscheidung treffen, eine Sache, die er angehen möchte, sich auf den Weg machen, den ersten Schritt für einen langen Weg. Amen.